mal hoffen, dass alles klappt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian Schäfer. Für alle, die mich noch nicht aus der Übung kennen, ich vertrete heute Professor Krömker und halte die Vorlesung der Veranstaltung Einführung in die Computergrafik. Heute steht an Vorlesung Nummer 11 mit dem Thema Beleuchtungsrechnung und GPU, Shader. Die Folien zum Thema Beleuchtungsrechnung sind so ein bisschen eine Wiederholung von denen der letzten Woche und gehen dann darüber hinaus und erklären die eigentliche wesentliche Funktion Beleuchtungsrechnung. Aber das werden wir dann auch gleich sehen. Also an sich ist das die bisher kennengelernte Render-Pipeline mit ihren einzelnen Stufen. Früher wurde auf Vertex-Ebene die Beleuchtungsrechnung durchgeführt. Das ist so quasi Fixed-Function-Pipeline, nennt man das. Durch den Einsatz von Shadern kann man das dann auch im Pixel machen und genau auf die Problematik der Beleuchtungsrechnung für Vertices gehen wir heute genauer ein und erklären dann genau, wie Shader funktionieren, welche Typen es gibt und welche Möglichkeiten man da hat. Kleine Übersicht, bisschen Motivation, dann Vorstellung, globale und lokale Beleuchtungsrechnung, detailliert die Fongsche Beleuchtungsrechnung, anschließend etwas zur Geschichte der Shader, GPU-Shader konkret und danach Shader-Programmierung. Wie weit wir die Shader im Einsatz noch durchsprechen können, kann ich nicht genau sagen. Ich habe einfach mal alle Folien so zusammengeschmissen, sind 85 Stück, ist ein bisschen viel. Den kompletten Foliensatz habt ihr ohnehin bereits in Moodle drin. Fangen wir an, Motivation und Licht. Also die Beleuchtungsrechnung soll eine natürliche Beleuchtung von 3D-Szenen nachahmen. Dabei gibt es jedoch verschiedene Probleme. Jeder kennt Licht, jeder kennt Beleuchtung. Das ist alltäglich. Wir haben immer was mit Licht zu tun. Wann immer wir was sehen können, brauchen wir Licht. Das heißt, Fehler fallen sofort auf. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass realistische Beleuchtung an sich schwierig zu berechnen ist. Und wie gerade eben auch erwähnt, ohne Licht sieht man halt gar nichts. Das heißt, man braucht irgendeine Art von Beleuchtung und von Licht. Das Problem 1, das ist das Licht und insbesondere Objekte, die beleuchtet werden, hat man immer mit einer Interaktion von Licht und Materie zu tun. Licht ist an sich ein schwieriges Thema. Wir haben eine elektromagnetische Strahlung, das heißt Strahlenphysik. Wir haben Partikel, das heißt geometrische Optik. Das ist noch so ein bisschen einfach, aber auch nicht völlig geschenkt. Dann haben wir Wellen in der Wellenoptik. Für alle, die Physik irgendwie in der Oberstufe mal hatten, werden das bestimmt irgendwie mitbekommen haben, dass Licht auch eine Welle ist. Und dann, wenn man das noch genauer nimmt, haben wir es dann auch mit Quanten zu tun. Das ist in der CG im Moment so noch nicht umgesetzt. Aber prinzipiell ist das Licht. Dann die Parameter, um Material zu beschreiben, sind auch sehr vielfältig und verschieden. Also wir haben einmal homogene, inhomogene Materialien, amorphe und kristalline Materialien, leitende und nicht leitende, also isolierende Materialien, fest, flüssig, gasförmig. Da ist zu sagen, das kann das Licht nicht absorbieren, reflektieren, brechen, beugen, polarisieren, iso und so weiter. Dann haben wir isotropes und anisotropes Eigenschaften von Materialien und ist immer in einem Volumen, aber wir beschreiben meist nur die Oberfläche. Also ein Material, vielleicht einzeln ein bisschen vorgestellt, der Unterschied zwischen leitenden und nicht leitenden Materialien ist vielleicht so gesagt, wenn man eine Münze nimmt, eine Centmünze, sagen wir mal so eine kupferfarbene 1-Cent-Münze oder so, und wir beleuchten die drauf, dann haben wir die Reflexionsfarbe der Münze. Bei einem Metall, bei einem Leiter ist es so, dass das Licht in der Materialfarbe reflektiert wird. Bei einem Nichtleiter, wie zum Beispiel einem Stück Plastik, wird immer die Farbe des Lichtes reflektiert. Das ist der Unterschied zwischen leitend und nicht leitendes Material. So als einen Punkt herausgegriffen. Ein anderer Punkt, was auch jeder kennt, ist isotrop und anisotrop. Isotrope Materialien sind von egal welcher Blickrichtung gleich. Anisotrope Materialien nicht. Klassisches Beispiel für anisotropes Material wäre Kordstoff. Den kann ich streichen in eine bestimmte Richtung und dann ist es ganz unterschiedlich, die Farbe, die ich sehe, je nachdem, in welchem Winkel ich reinschaue. Anderes Beispiel wäre gebürstetes Aluminium, das so mit so Kratzern drin. Je nachdem, in welchem Winkel ich auf das Material schaue, desto anders sieht das Ganze aus. Du hast eine Frage? Ja, exakt. Also das hat was damit zu tun, wie das einfallende Licht reflektiert wird, leiten und nicht leiten. Und daher kommt auch dann im Endeffekt die Charakteristik von, reflektiert die Materialoberfläche oder reflektiert das eingestreute Lichtfarbe. So, also insgesamt sehr viele Parameter, sehr viel Physik hintendran suggeriert schon, dass das Ganze sehr schwierig und potenziell auch sehr rechenaufwendig zu berechnen ist. Das heißt, wir benötigen viele Vereinfachungen. Und welche Vereinfachungen brauchen wir, welche Vereinfachungen können wir durchführen und welche sind dann da noch tolerierbar, weil durch Vereinfachungen entstehen meistens auch irgendwelche Fehler. Licht an sich, kurz als Hintergrund nochmal erwähnt, ist eine elektromagnetische Strahlung im Bereich von 360 bis 830 Nanometer Wellenlänge. Das ist quasi das Licht, das wir wahrnehmen können, das Sicht für uns Menschen sichtbare Spektrum. Die Größen der Strahlungsphysik und zwei für uns bedeutende duale Modelle sind einmal Partikelmodell und die geometrische Optik. Dazwischen liegt sowas wie die Geradlinie-Ausbreitung. Wellenmodell ist nur da nötig, nur wo nötig, nehmen wir das Wellenmodell insbesondere zum Verstehen der Phänomene wie Interferenz oder Polarisation. Dafür müssen wir auf die Wellencharakteristik ausweichen. Als Beispiel ist hier zu sehen ein GPU-Shader, der diese Interferenz eines Ölfilms in Echtzeit berechnet und darstellt. Also das funktioniert in Echtzeit, aber das ist nur so als losgelöstes Standalone-Beispiel funktionsfähig. Wenn man das in größere Spiel oder größere Szene, Renderer integrieren möchte, dann ist das nicht mehr wirklich lauffähig. Also da braucht man schon ordentlich viel Grafikpower unten drunter, damit das läuft. Basis für die Beleuchtung ist zunächst mal die BRDF, das ist die Bidirectional Reflectance Distribution Function, die beschreibt, wie Licht von einem Oberflächenpunkt einer Fläche reflektiert wird, und zwar in Abhängigkeit von Winkel und von Wellenlänge. Ich gehe da jetzt nur kurz drauf ein. Also wir haben oben einen bestimmten Oberflächenpunkt, sehen wir, dann haben wir eine Lichtquelle, die in einem bestimmten Winkel einstrahlt, in einer bestimmten Richtung heraus, das ist mit Polarkoordinaten angegeben. Dann haben wir einen Betrachter, dessen Betrachtungsvektor ebenfalls über Polarkoordinaten angegeben ist, und daraus ergibt sich, was ausgesandt wird. Dieses BRDF-Modell ist in der Lage, anisotrope Materialien abzubilden und gibt im Groben die Wahrscheinlichkeit an, mit der ein eingehendes Photon in eine bestimmte Richtung emittiert wird. Aber BRDF, so komplex die an sich auch anmutet, es reicht leider Gottes nicht für alles aus. Es gibt Materialien, in die dringt Licht ein, also die mehr sind als eine reine Oberfläche, sondern ein Volumen, in der das Licht unter der Oberfläche gestreut wird und dann wieder mit der zweiten, anderen eintreffenden Lichtstrahlen interagiert. Das nennt man im Englischen Subsurface Scattering, und Beispiele dafür sind etwa Marmor, Blätter, Milch, Haut und so weiter. Diese Erkenntnis hat zu einer Erweiterung der BRDF geführt, nämlich zur BSS-RDF, wobei das SS, wie gesagt, für Subsurface Scattering steht. An sich sieht das schon ziemlich gut aus, insbesondere das Marmorbild hier unten gefällt mir persönlich sehr gut. Das sieht sehr authentisch aus, das ist kein Foto, das ist gerechnet. Allerdings ist die Formel derart aufwendig, dass es, heutzutage wird es wahrscheinlich einige Minuten dauern, aber früher hat es durchaus einige Stunden gedauert, sowas zu berechnen. Wie gesagt, mit dem Ziel Fotorealismus, da ist was machbar, mit dem Hintergrund Echtzeit, überhaupt nicht. Vereinfachung. Ich hatte schon vorhin gesagt, wir müssen irgendwelche Vereinfachungen machen, damit das Ganze in Echtzeit einsetzbar wird, in der Render-Pipeline auch integriert werden kann. Die BRDF ist an sich nicht geschlossen lösbar, auch sogenannte knüppelharte Physik hilft da, das wird sehr, sehr physikalisch-mathematisch. Man teilt einfach als Idee auf, das Licht, die gesamte Beleuchtungsrechnung, in idealisierte, einfacher zu behandelnde Komponenten. Ein bisschen was hilft uns dabei, nämlich das sogenannte Superpositionsprinzip, was nichts anderes heißt als Überlagerung. Das heißt, wenn mehrere Lichter auf einen Punkt fallen, dann überlagern die sich. Das soll heißen, ich kann die einfach aufaddieren. Das nennt man Superpositionsprinzip. Die vereinfachten Beleuchtungstypen nennt man ideal diffus, gerichtet diffus, grob spiegelnd und ideal spiegelnd. Das ist immer, wie das eingehende Licht in die Umgebung abgestrahlt wird, verteilt wird. Von ideal diffus in alle Richtungen gleich bis hin zu nur in exakt eine Richtung. Das sind die ganzen Abstufungen. In der Computergrafik selbst, also in dem Realtime-Rendering, haben wir dann letztendlich nur mit rein diffuser Reflexion, mit spiegelnd diffuser und ideal spiegelnder Reflexion zu tun. So, soweit sollte das so ein bisschen zum Teil bekannt sein, denke ich mal, als Wiederholung vom letzten Mal. kommen wir zu den Ausdrücken globale und lokale Beleuchtung oder Beleuchtungsrechnung. Also, globale Beleuchtung ist das, was in der Natur wirklich passiert. In der globalen Beleuchtung erfolgt die Berechnung, die Lichtberechnung von einer Oberfläche, von einem Material, von einem Objekt in Abhängigkeit der gesamten Szenerie. Das heißt, sie berücksichtigt insbesondere auch die Interaktion mit anderen Oberflächen. Soll heißen, wenn ich oben irgendwo eine Lichtquelle an der Decke habe, dann fällt das Licht nicht nur auf einen bestimmten Oberflächenpunkt, sagen wir mal den Boden, sondern es fällt auch an die Wand und von der Wand an den Boden und auch vom Boden an die Wand und so weiter. Also ich denke, das Prinzip dahinter ist klar. Allein schon vom Gedankenmodell her wird das natürlich sehr komplex. Das wäre global. Lokal ist der absolute Unterschied dazu. Da berechnet man die Beleuchtung rein in Abhängigkeit von Lichtquelle, von Position, Ausrichtung von Lichtquelle und dem zu beleuchtenden Objekt. Das ist das, was aktuell vorherrscht in Realtime-Rendering. Global kann nur approximiert werden, nur angenähert werden, aber richtig eingesetzt ist nur lokal. Für die globale Beleuchtungsrechnung gibt es Algorithmen, die die Lichtinteraktion zwischen den Oberflächen berücksichtigen. Bekannte Verfahren sind zum einen Radiosity, das hat man eventuell schon mal gehört, und Raytracing. Beim Raytracing, das ist, glaube ich, so das naheliegendste Raytracing, Strahlenverfolgung. Ich verfolge einfach den Sichtstrahl, wo er hingeht, durch die Kamera. Ich schieße ihn quasi durch die Szene, verfolge, wird reflektiert, knallt jetzt in dieses, zu dem Objekt, knallt dann zu dem Objekt, knallt zu dem Objekt und so weiter, bis es irgendwann hoffentlich ein Licht trifft. Beim Radiosity-Verfahren ist das so, dass das Licht von Fläche zu Fläche geworfen wird und sich so im Raum verteilt. Eins davon kommt jetzt, nämlich zuerst, beide sogar, Raytracing, wie schon erwähnt, Licht, der Sichtstrahl kommt vom Auge aus zu einem Objekt, zu einem anderen Objekt und irgendwann zu einem Licht. Das ist relativ rechenaufwendig, kann aber aktuell auf der GPU beschleunigt in fast Echtzeit durchgeführt werden. Radiosity ist leider Gottes etwas rechenaufwendiger. Da ist es so, das Licht fällt im ersten Schritt von der Lichtquelle in eine Szene herein. Im zweiten Schritt wird es von allen Flächen heraus verteilt an alle umliegenden. Man berechnet für jede Fläche, wie stark tritt das Licht von allen anderen Flächen auf mich ein. Das ist ein Durchlauf, eine Iteration. Und das macht man so lange, bis es entweder gut aussieht oder bis verschwindend gering Licht im Raum noch ist, das verteilt werden kann. Machen wir einfach mal weiter. Radiosity-Verfahren ist an sich eine diffuse Beleuchtung. Sie ist unabhängig vom Betrachter. Diffus war immer unabhängig vom Betrachter. Das heißt, Licht fällt auf eine Oberfläche, wird in die Umgebung verteilt, abgegeben. Es wird komplett diffus abgegeben. Das bedeutet, ich kann eine Szene mit dem Radiosity-Verfahren einmal vorberechnen und danach diese Berechnung speichern und exportieren. Das ist ein Verfahren, das wurde zum ersten Mal eingesetzt in dem Spiel Quake 3, meines Wissens nach. Man hat einmal in einem Vorberechnungsschritt eine sogenannte Lightmap berechnet. Das ist im Prinzip eine Radiosity-Map, die so die Hintergrundbeleuchtung angibt und hat die dann zusätzlich einfach drüber gebügelt und hat dann dadurch die Beleuchtung ein wenig vorbestimmt. Durch den Beamer kommt es vielleicht nicht ganz so gut raus, da verweise ich dann bitte auf die Folien im Moodle-Kurs. Hier ist es ohne Lightmap ein bestimmtes Level und hier ist es mit Lightmap. Was direkt auffällt, ist im Hintergrund ist viel mehr Atmosphäre zu erkennen bei der Lightmap, eben weil es dunkler ist. Ansonsten wird das ganze Verfahren noch eingesetzt in Architekturprogrammen, sodass ein Architekt sein Haus oder was auch immer designen kann. Dann wird einmal Knopf gedrückt, bisschen gewartet, Radiosity ist berechnet, nach sagen wir mal einer halben Stunde. Und dann kann der Interessent oder auch der Architekt durch das Level laufen und sich anschauen, so und so würde das aussehen. Ansonsten ist das in Level-Editoren der aktuellsten Spiele-Engines direkt integriert. Also wenn man irgendwie mal, So, das war globale Beleuchtungsrechnung in der Computergrafik. Im Realtime-Rendering innerhalb der Render-Pipeline ist die Phongsche Beleuchtungsrechnung einfach das Ding, das überhaupt eingesetzt wird. Das Licht wird, die Lichtberechnung wird in drei Teile aufgeteilt, in sogenanntes ambientes Licht, in diffuses Licht und in spiegelndes Licht. Diese Idee ist von Herrn Phong gewesen, deswegen heißt das Ding dann auch Phongsche Beleuchtungsrechnung. Das ergibt, die drei Lichter werden halbwegs unabhängig voneinander berechnet, aufaddiert und damit ist die Beleuchtung fertig. Das ist lokal, das heißt nur für Licht und Objekt. Was die anderen Objekte haben, ist völlig egal. Klar ist, dass durch sowas auch keine Schatten entstehen können. Weil es gibt ja, man betrachtet nicht, liegt ein Objekt dazwischen. Das ist an der Stelle völlig egal. Das ist auch der Grund, weswegen frühere Spiele keinen Schatten drin hatten. Einfach, das war nicht in der Beleuchtungsformel drin. Man hat lokal beleuchtet, also kann gar kein Schatten entstehen. So, zu den drei Lichttypen. Ambientes Licht, das ist so ein bisschen der Repräsentant für das, was in der Szene enthalten ist. Man nimmt so in etwa den dunkelsten Punkt, den es gibt in der Szene und sagt, hey, dem gebe ich in etwa die Farbe. Das ist ein konstanter Term, der einfach drauf addiert wird. Diffuses Licht ist das Licht, was gleichmäßig von einer Oberfläche abgestrahlt wird. Das ist unabhängig vom Betrachter. Und spiegelndes Licht ist das, das von einer Oberfläche reflektiert wird. Hier ist der Betrachter dann wieder relevant. Als Hinweis noch, das Fong'sche Beleuchtungsmodell ist an sich ein empirisches Modell. Es hat keine physikalische Grundlage. Insbesondere die Formel für die spiegelnde Beleuchtung ist rein auf, hey, das sieht gut aus, entstanden. Da gibt es keine Physik hinten dran, mit der das irgendwie zu rechtfertigen ist. Aber es ist das, was zurzeit eingesetzt wird und so schlecht sieht es halt nicht aus. Hier mal die einzelnen Terme im Beispiel. Das ist der Stanford Bunny ambient beleuchtet, dann mit der diffusen Beleuchtung drauf und zu guter Letzt noch mit dem spiegelnden Term drauf addiert. Also die einzelnen drei Terme der Reihe nach auf ein und dasselbe Modell addiert. So, relevante Vektoren und Winkel. Was brauche ich bei der Fong'schen Beleuchtungsrechnung? Zum einen brauche ich die Oberflächenausrichtung, das ist die normale. Die ist da drüben mit dem N notiert. Dann brauche ich die Lichtposition, das ist der Vektor zum Licht und die reflektierten Lichtvektor, der da R genannt ist. Außerdem ist noch die Kameraposition wichtig für das spiegelnde Licht, die ist mit dem C notiert. Dann ist weiterhin relevant der Winkel zwischen L und N, der Cosinus Alpha in der Skizze dort drüben oder auch einfach L dot N mit dem Skalarprodukt. Und die Betrachterposition führt dann zu einem Winkel zwischen R und C, das ist der Cosinus von Beta oder R.C. Das sind die relevanten Vektoren und Winkel, die in der Beleuchtungsrechnung eine Rolle spielen und genutzt werden. Der Vektor R kann man mathematisch herleiten, wie man den einfach berechnet. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, glaubt einfach, dass die Formeln richtig sind. Wenn ihr sie braucht, schaut ihr da einfach nach. Das diffuse Licht in der Beleuchtung, hatte ich auf der Folie davor so ein bisschen geschrieben, hängt ab von dem Winkel Alpha, also rein von der Normale und dem Vektor zum Licht. Der basiert auf dem Lambertschen Cosinusgesetz, der ist physikalisch korrekt, dieser eine Lichtterm ist okay. Die Intensität des abgestrahlten Lichtes hängt nur vom Winkel zwischen Oberfläche, Normale und Lichtposition ab. Sie ist unabhängig vom Betrachter. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen, wenn ich eine Fläche habe und ein Licht habe, das da drauf reinwirft, gibt der Winkel zwischen L und N an, wie stark das Licht auf das Material fällt. Wenn es von oben drauf fällt, fällt quasi alles drauf. Wenn es nur so an der Seite drauf fällt, fällt sehr wenig von dem Gesamtlicht auf einen Oberflächenpunkt. Das kann durch den Cosinus repräsentiert werden. Also Herleitung lassen wir mal an der Stelle weg. Das ist nicht ganz so wichtig. Im Kern, das ist das Ergebnis und es geht rein über den Winkel zwischen N und L. Das spiegelnd diffuse Licht, da hat sich der Herr Fong folgende Approximation überlegt. Ich habe eine Kamera, das ist in dem Fall Vektor C, dann habe ich Licht, wird reflektiert an einer Oberfläche, dann brauche ich ja eigentlich nur schauen, wie stark das reflektierte Licht in die Kamera reinfällt. Das heißt, ich betrachte jetzt den Winkel zwischen eben diesem C und dem R-Vektor und wenn der Winkel sehr klein ist, dann fällt sehr viel Licht rein und wenn der groß ist, fällt halt sehr wenig Licht rein. Ergebnis sieht so etwa aus wie in der Mitte. Damit das Ganze noch ein bisschen kontrollierbarer ist, weil das an sich sehr unflexibel ist, hat man noch die Idee gehabt, einen Shininess-Parameter da oben einzuführen, der als Exponent dient von der Basisformel. Also das heißt, ich habe mein C.R, der Winkel Beta, der Cosinus von dem Winkel Beta und das Ergebnis nehme ich hoch dem Shininess-Wert und habe dadurch unterschiedlich breite Highlights, unterschiedlich intensive Reflexion. Das ist auf dieser Formel ein bisschen zu erkennen. Und zwar n ist jetzt der Scheinwert. Wenn n gleich 1 ist, dann ist die Reflexion sehr breit. Ne? Der Winkel, der Cosinus von Beta ist immer zwischen 0 und 1. Und wenn ich den hoch, sagen wir mal, 32 habe, dann ist natürlich das Ergebnis ein bisschen kleiner. Hier auf dieser Seite sieht man, wie breit die Reflexion ist. Rot ist n gleich 1, das heißt, es ist eine sehr breite Reflexion, ein sehr breites spiegelndes Objekt. Und je höher der Exponent ist, umso kleiner und feiner wird dieses Highlight auf der Oberfläche, desto scheinender wirkt er. So, hier ist nochmal ein Beispiel. Unten ist die Oberflächennormale grafisch ausgegeben. Für die Leute, die schon mal mit Shadern oder Normalen gearbeitet haben, können was mit dem Bild anfangen. Im Groben kurz gesagt ist es so, dass die Normale auf der Oberfläche in Rot-, Grün- und Blaukanal ausgegeben wird. Oben ist dieser verknotete Torus als nur ambient beleuchtet. Dann ist hier oben die diffuse Beleuchtung und hier die spiegelnde Beleuchtung. Die diffuse Beleuchtung wird dann mit der Basismaterialfarbe verrechnet. Man sieht, die Textur ist so ein bisschen abgedunkelt zu den Rändern hin, da wo auch der diffuse Term hier dunkler ist. Das wird verrechnet mit dem ambienten Licht. Insgesamt wird es dadurch ein bisschen heller. Und das spiegelnde Licht wird einfach drauf addiert. Das ist die Fongsche Beleuchtungsrechnung. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so das anschaulichste Beispiel, aber im Kern sind es diese Terme, die da eingesetzt werden. Trotz der Vereinfachung ist die Berechnung sehr wichtig, sehr, sehr aufwendig. Man hat sich noch weiterhin überlegt, dass man das Ganze nur auf Vertices durchführen kann. Das ist immer noch eine relativ große, komplexe Formel. Man führt es deswegen nur auf der Vertex-Ebene durch. Das war in der Render-Pipeline gesagt, die Beleuchtung auf Vertex-Ebene. Das heißt, im Rastern wird ein Helligkeits- oder ein Beleuchtungswert von 4 benachbarten Vertices oder von allen Vertices, die an einem Face liegen, über dessen Oberfläche interpoliert. Das passiert in der Rasterisierung und wird mit Hilfe des Grow-Shadings dann über die Oberfläche interpoliert. Bei Rechtecken ist das mit Hilfe von bilinearer Interpolation, bei Dreiecken mit Hilfe von baryzentrischen Koordinaten, die alle schon bekannt sind. Das Problem dabei ist, dass es Interpolationsartefakte geben kann, die Machbänder heißen. Das sieht so ein bisschen komisch aus. Also es wirkt so ein bisschen, wie wenn da so Strahlen innen drin wäre. An sich ist das eine völlig gültige Interpolation, aber das Auge erkennt an dieser Stelle die Diskontinuität der zweiten Ordnung und nimmt da ein Problem wahr, das Fachleuten als Machbändern bekannt ist. Das zweite Problem mit der Beleuchtung auf Vertex-Ebene ist, dass die Beleuchtung, tja, so komisch es jetzt klingt, auf Vertices stattfindet. Das heißt, wenn ich ein Highlight habe, das zwischen Vertices ist, das quasi mitten auf einem Face sitzt, dann fehlt das, dann wird das nicht berechnet. Das ist hier unten sehr gut zu sehen, bei dem roten Element. Da ist kein Highlight zu erkennen. Auf der linken Seite schon. Links wurde es für jeden Pixel berechnet, rechts wurde es für jeden Vertex berechnet. Und wenn man gut sieht, das ist jetzt auch leider durch den Beamer hier an dieser Stelle nicht ganz so schön zu erkennen, aber man erkennt da die 4 Vertices außen rum und die sind genau um das Highlight herum verteilt. Und wenn die Highlights alle so ein mittelhellblau sind und das Highlight exakt in der Mitte wäre, dann kann durch Interpolation nicht plötzlich in der Mitte weiß rauskommen. Es wäre sogar schlimm, wenn das rauskommen würde. Das Ergebnis ist aber, das gesamte Face an dieser Stelle, das gesamte Viereck, wird mit diesem Mittelhellblau interpoliert. Ergo kein Highlight zu sehen. Das Highlight kann ich nur erkennen, wenn ich das für Pixel mache. Eine erste Lösungsidee, wie man dieses Problem umgeht, sind, dass man Lightmaps weiter nutzt. Nicht zum Abdunkeln, sondern zum Aufhellen. Ich habe ein vorberechnetes Spotlight in einer Heatmap gespeichert. Das addiere ich auf mein bisheriges Bild drauf und habe so ein Spotlight, das ich geschickt bewegen kann. Auch egal, wie aufgelöst mein Surface unten drunter ist. Egal, aus wie vielen Dreiecken der besteht. Ich arbeite ja mit Texturen. Um die geht es übrigens nächste Woche. Dieses Problem ist ein bisschen, dass Spotlight muss natürlich vorberechnet werden, ist dadurch statisch. Angenommen, das Spotlight ändert sich, müsste ich eine neue Textur laden oder die eventuell anders anbringen, aber das ist dann schon wieder alles schwierig. Dann Problem Nummer zwei, ich erinnere an den verknoteten Torus. Wie würde ich denn da jetzt diese Textur draufbringen? Wie würde ich die drauf projizieren, sodass das genau diesem Beleuchtungseffekt entspricht? Das ist nicht trivial, das ist sehr schwierig, deswegen ist es wirklich nicht universell einsetzbar. Zweite Idee, ich habe gesagt, naja, das wird auf Vertices durchgeführt. Dann kann man ja theoretisch einfach die Vertice-Anzahl erhöhen. Man kann die Oberflächenkomplexität erhöhen, die Geometrie erhöhen. Das ist an sich nicht verkehrt. Man kann das sogar so absurd machen, dass am Ende man unter jedem Pixel einen eigenen Vertex hat. Aber dann ist auch die Rechenzeit wirklich im Keller und das geht nicht mehr in Echtzeit. Also als Beispiel hier, wir haben ein Quadrat, das in zwei Subdivision-Stufen da ist. 3, 4, 5, man merkt schön, wie das Highlight ein bisschen am Entstehen ist. In der ersten Stufe sieht es lustigerweise noch so, ist es noch am besten zu erkennen. In der nächsten Stufe, bei 3 Subdivisions, ist genau das Problem, das bei dem Torus vorne zu erkennen war. Wir haben an jedem Eckpunkt ein helleres Blau, heller als der Rest, aber noch kein Highlight und ergo wird das gesamte Quad unten drunter mit diesem Blau ausgefüllt. So, bei 12 Subdivisions sieht das schon ganz gut aus, unten mal ohne das Gitter, und bei 128 Subdivisions ist das schon definitiv toll zu erkennen. Aber wir haben dafür auch 128 mal 128 Vertices, nur für irgend so ein bescheuertes Rechteck. Also, das kann es irgendwo nicht sein. Lösungsidee 3 ist, man macht einfach die Beleuchtungsrechnung für jeden Pixel. Das ist nicht nur eine nähere Imitation der Realität, sofern man hier an dieser Stelle von Imitation und Realität sprechen kann, sondern es ist auch kein künstliches Herausrechnen eines systematischen Fehlers. Denn das Problem, dass die Highlights nicht da sind, ist schlicht und ergreifend systematisch. Das liegt einfach im gesamten Verfahren drin. Das ist so. Problem mit pro Pixel ist, wir haben einen höheren Berechnungsaufwand, und wir haben andere Anforderungen an die Hardware, nämlich die Beleuchtungsrechnung muss nicht mehr vorne im Objektraum erfolgen, wo ich noch mit Vertices und Modellen arbeite, sondern sie muss hinten nach dem Rasterisieren erfolgen. Sie muss in der Shading-Stufe erfolgen. Das ist komplett andere Hardware. Das kann so nicht direkt umgesetzt werden. Und um das Ganze geht es jetzt, nämlich das beschreibt die Geschichte der Shader. Also, Geschichte der Shader Stufe 0. Die ersten Shader, die es irgendwie gab, waren Software-Shader ab 1984. Das ist von einem gewissen Herrn Cook ins Leben gerufen worden. Der hat für Pixar gearbeitet. Das wurde im RenderMan 1984 umgesetzt. RenderMan ist das Ding, das die Firma Pixar einsetzt, um Kinosachen rauszurendern. Leistungsfähiges Offline-Rendersystem. Heute wird das in vielen Hollywood-Filmproduktionen eingesetzt, zum einen für Special Effects, zum anderen für aber auch komplette Renderfilme, und es dient als Vorbild für Hardware-Shader. Im Folgenden soll es aber um Software-Shader nicht gehen. Wir reden hier rein über Hardware-Shader. Deswegen fangen wir auch an mit Schritt Nummer 1. Das sind sogenannte T und L. T und L steht für Transform and Lighting, nicht Lightning, das wäre Gewitterblitze, Lighting. Das wurde zum ersten Mal veröffentlicht in DirectX 7, wurde eingesetzt zwischen 1999 und 2000. Es war der erste Ansatz, um die klassische Fixed-Function-Render-Pipeline aufzubrechen und flexibler zu machen. Man hatte beschleunigte Vertex-Transformationen und man hatte dynamische Beleuchtungseffekte. Dynamisch heißt in dem Fall, ich kann zwischen mehreren Konfigurationen die passendste auswählen, aber das war es dann auch schon. Gesundheit. Die GPUs, unter denen die das unterstützt hatten, war auf der Nvidia-Seite die GeForce 256 oder die GeForce 2. Von ATI gab es die Radeon 7000 und 7500. Als Beispiel für ein Spiel, in dem das umgesetzt wurde, ist Incoming von der Firma Rage hier gezeigt. Das ist auch das verbreitetste Spiel, das das überhaupt hatte. Hauptgrund war, dass es quasi jeder GeForce 256 beilag. Stufe Nummer 2 sind dann ASM-Shader. ASM steht für Assembler-Shader. Sehr spaßig zu programmieren. DirectX 8 hatte das von 2000 bis 2002. Man konnte einfache Programme in Assembler schreiben. Man hatte Befehlssequenzen für Transformationen. Das heißt dann später mal Vertex-Shader. Damals nannte man es noch Transformation. Man hat verschiedene Konfigurationen für Beleuchtungsrechnung auf der Pixel-Ebene angebbar. Es ist nicht vollständig programmierbar und wurde dann bei den wurde umgesetzt, hardwaretechnisch auf den folgenden Grafikkarten: GeForce 3, 4 Ti und der Radeon 8500 folgende. Bild ist Hitman 2, das eines der wenigen DirectX 8.0 Spiele. DirectX 8 wurde relativ schnell dann abgelöst von DirectX 9. DirectX 9 ist ein Meilenschritt in der GPU-Entwicklung gewesen, nämlich hauptsächlich dadurch, dass man programmierbare, vollprogrammierbare Shader-Einheiten zur Verfügung hatte. Das heißt, ich konnte in einer C-ähnlichen Hochsprache ein komplettes Programm angeben, das beschreibt, was passiert mit jedem einzelnen Vertex, der gerendert wird, und was passiert mit jedem einzelnen Pixel, der am Ende angezeigt wird. Ich konnte ein richtiges Programm schreiben für, diese Farbe kommt am Ende raus. Man hat Limitierungen nur noch gehabt, hauptsächlich durch die Anzahl der Befehle, die ein Programm hatte, die Anzahl der Zugriffe, die ein Programm machen durfte. So was wie, Sie dürfen nicht mehr als 32 Texturzugriffe in einem Shader-Programm haben, waren dann Probleme. Oder Ihr Programm hat zu viele Variablen benutzt. Ansonsten war es aber sehr unlimitiert, DirectX 9. Ein Bild ist zu sehen aus dem DirectX 9 SDK der Firma Arty, ein Beispiel für High Dynamic Range Rendering. Also das ist dieses Überstrahlen, dieses, was man heute auch Blumen nennt, bei den Kugeln. Das wirkt schon sehr, sehr gut. Allerdings ist da extrem viel getrickst an dem ganzen Ding. Also da hat man jetzt nicht wirklich eine Glaskugel, durch die der Lichtstrahl durchgeführt wird und geschaut wird, wo es hingeht. Das ist komplett gefaked. Also keine Illusion, so gut ist das nicht. Da ist sehr, sehr viel vorberechnet. Ab 2006 gab es dann DirectX 10 mit dem Geometry Shader. Man hat wieder immer noch vollprogrammierbare Shader-Einheiten gehabt. Man hat dieselben C-ähnlichen Hochsprachen wie auch DirectX 9 gehabt. Ich nenne sie jetzt auch mal beim Namen. Man hat HLSL, GLSL oder NVIDIA CG. HLSL ist DirectX, die Sprache für DirectX Shader. GLSL oder auch GL Slang ist für OpenGL und NVIDIA CG kompiliert in beide 3D-APIs hinein. Man kann durch die Geometry Shader Geometrie dynamisch erzeugen. Zwar noch nicht voll flexibel, aber man konnte schon viel ändern. Also man konnte schon zum Beispiel Dreiecke, man hat ein Dreieck als Input gegeben und man konnte dann das entsprechend auftriangulieren, wie man wollte und konnte so feinere Oberflächen darstellen. Man hat auch im Vertex Shader Texturzugriffe erlaubt, wodurch eine Vorform vom Displacement Mapping erlaubt ist. Stelle ich dann nachher im Einsatz vor. Ansonsten ein wesentlicher, wirklich wesentliche Neuerungen sind die sogenannten Unified Shader Units. In DirectX 9 war das so, dass man auf der GPU festgelegte Shader-Einheiten hat. Man hat gesagt, hier auf dieser GPU sind, sagen wir mal, 8 Vertex-Shader und 16 Pixel-Shader. Und wenn man jetzt aber nur ein sehr aufwendiges Vertex-Programm hatte und ein sehr minimales Pixel-Programm hatte, dann haben die Pixel-Shader quasi Däumchen gedreht und haben die ganze Zeit auf neue Vertex-Daten gewartet und die waren voll ausgelastet. Also so eine dynamische Aufteilung war nicht möglich. Mit den Unified Shader Units war das so, dass man nur noch eine Shader-Einheit hatte, davon dann aber in dem Fall 16 plus 8, also 24, und die konnten dynamisch aufgeteilt werden. In dem Szenario natürlich eine deutlich bessere Auslastung von dem Ganzen. Ansonsten DirectX 10 noch weniger Limitierung. Hier zwei Beispiele vom Renderer DirectX 9 versus DirectX 10. Oben auf der linken Seite, das ist der Flight Simulator X von Microsoft, ist der DirectX 9 Renderer. Unten der DirectX 10 Renderer. Was sofort auffällt, ist das Wasser. Das wurde mithilfe des Geometry Shaders aufgeteilt und verfeinert, die Oberfläche. Dann wurde sie mithilfe von Texturen nochmal so schön animiert, sodass die Kräuselungen da entstehen und die Wellen zu sehen sind. Das wirkt natürlich ganz, ganz anders im Vergleich. Dann dadurch bedingt, wir haben noch auch die Vegetation, auch auf dem Bild hier jetzt leider wieder der Beamer, ein bisschen K.O.-Kriterium. Die Vegetation sieht ganz anders aus, ist viel detaillierter und auch die Wolken ganz andere Liga. Hier ist die CryEngine 1. Auf einem vernünftigen Beamer würde man sehen, dass das untere Ding deutlich atmosphärischer ist, dass viel mehr Details zu erkennen sind. Aber das bitte zu Hause dann auf dem Folien mit einem vernünftigen Monitor ansehen. Jetzt hier geht das leider nicht. So viel zur Geschichte der Shader. Ich möchte noch kurz sagen, aktuell ist DirectX Version 11, aber dadurch, dass das noch nicht so ganz richtig umgesetzt ist, gehe ich falls Zeit ist, noch mal kurz am Ende drauf ein. Am Grundprinzip hat sich von dem, was ich jetzt zeige, ohnehin nicht mehr viel geändert. Also, GPU-Shader. An sich ist ein GPU-Shader ein kleines Programm, das auf der GPU ausgeführt wird und Teile der Render-Pipeline ersetzt. Ich gebe jetzt ein Programm an, das Teile der Render-Pipeline übernimmt. Zum einen im Objektraum, zum anderen im Bildraum. Es gibt seit dem Shader Model 4.0, das Shader Model ist immer definiert durch Microsoft mit einer DirectX-Version, gibt es folgende drei Shader-Typen. Es gibt den Vertex-Shader, der auch abgekürzt wird mit VS. Es gibt den Pixel-Shader oder auch Fragment-Shader genannt, abgekürzt je nachdem PS oder FS. Und den Geometry-Shader, der abgekürzt wird mit GS. Die Shader existieren, wie schon vorhin erwähnt, der Vollständigkeit halber nochmal, auch in Software für Pixars Renderman, aber das ist jetzt uns völlig egal. Es geht rein um GPU-Shader. In der Render-Pipeline sieht das ungefähr so aus. Wir haben oben den Objektraum in Orange gezeigt, wir haben den Bildraum in Blau gezeigt. Die Model-Transfer- und View-Transformation, die Vertex-Beleuchtung und auch ein Stück der Projektion wird durch den Vertex-Shader übernommen. Ich gebe ein Programm an, das genau diese drei Elemente berechnet. Im Bildraum gebe ich ein Programm an, das das Shading bestimmt. Es kann auch für die Visibility ein bisschen eingesetzt werden, in dem Sinne, dass der Pixel-Shader den Tiefenwert von einem Pixel noch nachträglich verändern kann. Dadurch beeinflusst er schon die Visibility, aber die klassische Kernaufgabe eines Pixel-Shaders ist es, die Farbe, das Shading eines jeden Pixels zu berechnen. Dazwischen sitzt so ein bisschen der Geometry-Shader. Der wird auf den Input des Vertex-Shaders ausgeführt und ist nicht unbedingt notwendig. Deswegen ist er auch so ein bisschen da hinten dran gesetzt. Ich gehe dann auch später nicht mehr so viel näher drauf ein, auf den Geometry-Shader. Eben, er ist nicht ganz so verbreitet und nicht so relevant in dem Kontext. So, an sich sieht der Datenfluss dann wie folgt aus. Wir haben oben globale Parameter, die gesetzt werden, die die Shader auslesen können. Dazu zählen Matrizen, Farben und sonstige Einstellungen, die ich brauche in der Berechnung. Wir haben als Input gegeben, ganz links, eine Vertex-Position mit ihren Attributen. Das kennen die meisten Leute, die jetzt was mit XNA schon gemacht haben, definitiv. Man hat ein Modell, das hat eine Normale als Attribut, das hat eventuell einen Farbwert als Attribut, dem kann man eine Texturkoordinate, ist glaube ich auch relativ interessant als Attribut. Es kann sonst irgendwas noch haben. Das ist der Input für den Vertex-Shader. Ein Vertex-Shader wird für jeden Vertex eines Modells ausgeführt. Oben zu erkennen, ein kleines Dreieck als Input. Output wäre dann das transformierte Dreieck projiziert und für den weiteren Einsatz in der Pipeline fertig. Der Output kann entweder in den Geometry-Shader geladen werden, sofern einer definiert ist, der dann das Objekt unterteilt nochmal oder neue Primitive erzeugt auf Basis von einem Primitiv. Oder es wird aber direkt auch in den Pixel-Shader reingeladen, wo für jeden gerasterten Pixel das Programm ausgeführt wird. Und für jeden gerasterten Pixel ist es die Aufgabe des Pixel-Shaders, einen Farbwert zu bestimmen. Das heißt, entweder ein Dreiervektor, rot, grün, blau. Alpha wird in dem Fall als 1 angenommen. Oder ein RGBA-Wert, das wäre dann ein Vierervektor. Man kann noch zusätzlich darauf zugreifen, auf den Z-Wert in einem Pixel-Shader oder man kann auch die Berechnung von einem einzelnen Pixel komplett abbrechen. Kommen wir zu den einzelnen Shader-Einheiten. Der Vertex-Shader wird für jeden einzelnen Vertex ausgeführt. Er greift auf globale Parameter zu und der Output ist quasi der Input für den Pixel-Shader. Aufgabe ist es, das Objekt an seine Zielposition zu bringen, zu projizieren und eventuell noch Vorberechnungen zu machen, die der Pixel-Shader braucht. Geometrische Transformation, Manipulation des Vertex und die Projektion. Man kann auch unter den Vorberechnungen für den Pixel-Shader fallen, Transformation der Vektoren in Koordinatensysteme, Berechnung der Vertex-Farbe, Generierung von Texturkoordinaten, man kann neue erzeugen, aufgrund von irgendwelchen Kriterien, die man sich festsetzt, oder man kann Texturkoordinaten verschieben. Manipulieren. Man kann zum Beispiel sagen, hey, auf die X-Texturkoordinate addiere ich einen konstanten Offset von 0,5 drauf oder sowas. Wüsste jetzt nicht warum, aber für den Fall, dass man es möchte, hier hätte man die Möglichkeit dazu. Der Pixel-Shader wird für jeden gerasterten Pixel einer Oberfläche ausgeführt und der Input ist der Output des Vertex-Shaders, gegebenenfalls interpoliert. Warum interpoliert? Naja, der Vertex Shader arbeitet ja nur für die Eckpunkte von der Fläche. Dazwischen habe ich aber Punkte, die mittels der barizentrischen Koordinaten interpoliert wurden. Deswegen habe ich eventuell auch interpolierte Koordinaten. Output ist eine Farbe, ich kann einen Tiefenwert verändern und ich kann den Alpha-Wert verändern. Aufgabe ist es, die Pixelfarbe zu bestimmen. Da kann ich eine Beleuchtungsrechnung ausführen. Ich kann eine Textur auslesen, den Texturwert direkt angeben, verändern, wie auch immer. Man kann die Berechnung an einer Stelle in einem Pixel abbrechen. Das wäre zum Beispiel für einen Dissolve-Effekt ganz sinnvoll, wenn das Bild so immer weniger wird und Pixel verliert. Das kann man damit realisieren. Die Ausgaben des Vertex-Shaders werden unter Umständen interpoliert. Das heißt, man muss sowas wie eine normale nochmal normalisieren, bevor man sie weiterverarbeitet, weil die Eigenschaft, dass die Länge 1 ist, kann verloren gehen durch die Interpolation. Nicht Shader-spezifisch, aber trotzdem sehr interessant und in der Beschreibung eines Pixel-Shaders nicht unerheblich ist, dass der Output nicht unmittelbar in den Frame-Buffer erfolgen muss, also in das, was ich sehe, sondern ich kann den Output auch in eine Textur speichern und diese Textur weiterverwerten. Als Beispiel ist das Spiel Half-Life 2 zu nennen. Da hat man in einer Kamera einen Teil des Levels gesehen, einen anderen Teil des Levels. Das ist so passiert, dass man dieses andere Levelabschnitt gerendert hat in eine Textur und diese Textur dann auf einen Monitor angezeigt hat. Man hat quasi einmal die Szene, die man über eine Kamera sehen will, gerendert. Man hat einmal die Szene gerendert, die der eigentliche Spieler sieht und hat in dieser Spielerszene auf einem Monitor die andere als Textur dargestellt. Also das ist ein sehr wichtige Einsatzmöglichkeit. Geometry Shader ist jetzt, glaube ich, die letzte Nennung von dem Ding, wird für jedes Primitiv aufgerufen. Man kriegt neben den Primitiven auch Zusammenhangsinformationen mit und gibt neue Primitive aus. Also das ist wichtig zum Beispiel für Partikelsimulationen oder so. Wenn wir ein Partikel mit jedem Vertex simulieren, dann kann ich mit Hilfe des Geometry Shaders neue Partikel erzeugen. Dafür ist das relevant. Erzeugung von Primitiven wie zum Beispiel Punkten, Linien, Dreiecken aufgrund von verschiedensten Nachbarschaftsbedingungen. Typische Einsatzgebiete sind Displacement Mapping, die Verschiebung der Oberfläche, also Verändern der Oberflächenform, Level of Detail Systeme, dass ich halt ein Objekt feiner darstelle, je näher es an der Kamera ist. Erzeugung eines Schattenvolumens, das wäre in einer Möglichkeit, Schatten im Nachhinein reinzubringen in das System. Und für Partikeleffekte, dafür werden die auch typischerweise eingesetzt. Bei allem waren immer globale Parameter obendran. Was genau sind globale Parameter? Das sind zum einen Texturen. Eindimensionale, zweidimensionale, dreidimensionale und Cube Maps. Es sind auch Vektoren. 1D-Vektoren, also ein skalarer Wert, zweidimensionale Vektoren, das sind üblicherweise sowas wie Texturkoordinaten. 3D-Vektoren stehen häufig für eine Farbe oder für eine Position. 4D-Vektoren wären dann eine Farbe plus ein Alpha-Wert oder homogene Position. Dann kann ich noch Matrizen als globalen Parameter definieren. Da ist alles erlaubt zwischen 1x1 und 4x4. Beispielsweise war gesagt, dass der Vertex-Shader die Aufgabe von World- und View-Transformation und von Projektion übernimmt. Das bedeutet, im Shader im Programm würde ich als globalen Parameter die World, die View und die Projection-Matrix definieren. Die kann man dann im Vertex-Shader auslesen und einen Vektor damit direkt multiplizieren. Jo. Der Alpha-Wert, kennt ihr den Alpha-Wert nicht? Also zu einer Farbe RGB speichert man meistens noch einen Alpha-Wert dazu, der benutzt werden kann, um Transparenzen darzustellen. Und es gibt innerhalb der Render-Pipeline eine Verrechnungsvorschrift, wie ich Farben mit Alpha-Werten miteinander verrechnen kann. Also als Beispiel ich rendere erstmal einen Hintergrund, beleuchte den, speichere den rein, der hat den Alpha-Wert 1. Alpha-Wert 1 steht für, das ist solide, da kann ich nicht durchsehen. Dann würde ich eine blaue Scheibe davor halten und dann würde sich ja diese blaue Scheibe, also dieser blaue Farbwert, mit dem Hintergrund vermischen. Und die Scheibe hätte dann, sagen wir mal, den Alpha-Wert von 0,3, das heißt, man kann ziemlich gut durchsehen und dann würde nach einem bestimmten vorher festgelegten Kriterium diese beiden Farben drauf addiert werden. Und so könnte man dann transparente Materialien darstellen. Dafür ist der Alpha-Wert im eigentlichen Sinne gebraucht. Weitere Fragen zum Alpha-Wert? War das so einigermaßen verständlich? falls nicht, nachlesen oder vielleicht können wir in der Übung noch mal kurz was dazu ansprechen gleich. Alle Parameter, das ist jetzt der unterste Punkt, ist eigentlich sehr, sehr wichtig, den hatte ich bisher noch nicht angesprochen. Alle Parameter werden für alle Shader-Instanzen mit den gleichen Anfangswerten des Programms instanziert. Soll heißen, wenn ich für die Beleuchtungsrechnung, sagen wir mal, die Materialfarbe als globalen Parameter nehme und sage, die ist orange, dann kann ich im Pixel-Shader für einen bestimmten Pixel diesen Wert auch verändern. Der Wert ist aber nur für diese einen Thread, für dieses eine Programm, für diesen einen Pixel verändert. Alle anderen Pixel fangen mit demselben Startwert an. Das liegt daran, die Pixel-Shader sind an sich multithreaded und es gibt keine Möglichkeit, Informationen von einem Thread zum anderen auszutauschen. Hintergrund ist der, dadurch, dass die unabhängig voneinander arbeiten können, sind die maximal effizient. Die müssen nicht auf den anderen Thread nebendran warten. Die müssen nicht warten, hey, welche Farbe hat denn der Pixel jetzt neben mir? Kleinen Moment, kann nicht mehr lang dauern. Ah, jetzt geht's weiter. Weil man eben solche potenziellen Deadlocks vermeiden möchte, hat man als Einschränkung von Anfang an definiert, die können keine Informationen untereinander austauschen. Wenn ich Informationen austauschen will, müsste ich das Ergebnis in eine Textur rendern und dann nochmal einen Shader drüber ausführen lassen, der dann aus der Textur das Ergebnis nimmt und so weiter verrechnet. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, aber im Programm selbst gibt es das nicht. Egal, was ich mit einem Parameter, mit einem globalen Parameter mache, egal wie ich den verändere, meine Nachbarn, alle anderen Pixel-Instanzen, alle anderen Shader-Instanzen haben den ursprünglich gesetzten Anfangswert. So, Shader-Programmierung. Jetzt stelle ich ein paar Beispiele vor. Was sind die Sprachen, was können die so ein bisschen und ein paar Beispiele, die hoffentlich so verständlich sind, dass ihr da mitkommt. Aber es geht jetzt nicht um die reale Programmierung von Shadern selbst. Das wäre dann schon ein kompletter Eigenaspekt. Also hier geht es mir nur darum, dass ihr mal so ein bisschen seht, aha, das können die so in etwa und so sieht das in etwa aus. Ich habe es mal gesehen. Also seit DirectX 9 gibt es 3 Hochsprachen, um Shader zu schreiben. Das wäre einmal GLSlang, HLSL und NVIDIA CG. Das eine ist die Sprache von OpenGL, das andere ist die Sprache von DirectX. CG kompiliert in beides. Das heißt, man hat eine Sprache und kann dann je nach unten drunter eingesetzter 3D-API sein Ergebnis entsprechend kompilieren lassen. Wenn man nicht weiß, welchen Renderer man unten drunter einsetzt, ist es natürlich am sinnvollsten, dass man in CG vorgeht. HLSL, die Sprachdefinition von HLSL, hat sich an NVIDIA CG orientiert. Sie ist zu 99% deckungsgleich. Das heißt, wenn man das eine kennt, kann man das andere definitiv. GLSlang weicht auch nicht extrem davon ab. Woran liegt das? Naja, es wird immer auf derselben GPU unten drunter ausgeführt. Die kann jetzt nicht plötzlich unter OpenGL was völlig anderes. Das macht keinen Sinn, dass die plötzlich mehr kann unter der einen Sprache. Deswegen sind im Prinzip die Befehle gleichwertig, sie heißen unter Umständen mal ein bisschen was anders. Also gerade im Kopf habe ich jetzt den Befehl zum linearen Interpolieren zwischen zwei Werten. Der heißt unter OpenGL Mix, unter DirectX heißt der LERP für Linear Interpolation, aber hat exakt dieselben 3 Parameter in exakt derselben Reihenfolge und macht immer das Gleiche. Das kompiliert einfach zum selben Assembler-Befehl, der unten drunter sitzt. Dessen Namen weiß ich aber jetzt leider nicht. C, ähnliche Syntax haben die 3 Hochsprachen, das heißt, man hat Typen, man hat Vektoren, die man auch definiert. Man sagt float x gleich 0,7, fertig. Man hat Ausdrücke, man hat Funktionen, man kann eigene Funktionen definieren, man kann eigene Structures definieren, mit denen man arbeiten kann. Man hat Arrays, in die man was reinspeichern kann. Es gibt noch spezielle Funktionen, die in Shadern sinnvoll sind, zum Beispiel das vorhin schon angesprochene Dot, das ist das Skalarprodukt in der diffusen Beleuchtungsrechnung, das ist einfach ein Befehl, dem gebe ich 2 Vektoren rein, rauskommt der Cosinus von dem Winkel zwischen den beiden Vektoren. Es gibt Normalize, ein Befehl zum Normalisieren, Cross, Kreuzprodukt, Lit, die komplette Beleuchtungsfunktion ist da drin. Es gibt Mul, Multiplizieren von einem Vektor mit einer Matrix und Reflect, das berechnet automatisch den reflektierten Vektor anhand einer normalen. Also wirklich die Sachen, die man direkt im Shader braucht. Die haben sich ein bisschen was dabei gedacht, könnte man meinen. LERP, lineares Interpolieren, Saturate, damit das Ergebnis zwischen 0 und 1 festgesetzt wird, Smooth Step für Interpolation, Text-QD für Auslesen aus einer Textur. Dann gibt es noch besonders lustige Schreibweisen, wie man auf einzelne Komponenten eines Vektors zugreifen kann. All das nachher im Shader im Einsatzsegment. Ein- und Ausgabe. Neben der Vertex-Position kann einem Vertex noch verschiedene Attribute zugeordnet werden. Ihr kennt sicherlich alle die normale Texturkoordinaten. Die geht es nächste Woche. Farben kann man einem Vertex zuordnen. Man kann noch so komische Dinge wie Binormale und Tangente zuordnen. Wichtig ist, dass die Ausgabe des Vertex-Shaders die Eingabe des Pixel-Shaders ist. Das bedeutet, ich muss mindestens das berechnen, was im Pixel-Shader gebraucht wird. Wann immer ich etwas im Pixel-Shader brauche, was ich im Vertex-Shader nicht berechne, gibt es einen Kompilationsfehler des Pixel-Shaders. Sagt, hey, das passt nicht, da sind Werte, die sind nicht definiert. Weil die auch so eng zusammenhängen, fasst man die auch namentlich zusammen, und zwar die Kombination aus Vertex und Pixel-Shader nennt man Technik oder auch Effekt. Ausgabe des Pixel-Shaders ist eine Farbe, wie schon jetzt auch mehrfach erwähnt, entweder Rot-Grün-Blau oder Rot-Grün-Blau-Alpha. Hier ist das nochmal mit den Techniks ausführlicher erwähnt. Der Vertex-Shader-Ausgabe, die Vertex-Shader-Ausgabe und Pixel-Shader-Eingabe korrelieren. Eine Technik ist deswegen die Summe aus den beiden. Jede Technik kann auch aus mehreren Passes bestehen. Ein Pass ist einfach ein Render-Vorgang. In dem vorhin beschriebenen System, mit dem ich zeige einmal eine Szene auf einem Monitor an und dann eine andere Szene, hätte man zwei Render-Passes, also zwei Render-Durchläufe. Der Output des Vertex-Shaders, ja, nochmal, man kann Werte erzeugen, die nicht benutzt werden, aber alle benutzten Werte im Pixel-Shader müssen gesetzt sein. Geometry-Shader werden gesondert angegeben und fallen nicht in diese Definition einer Technik rein. Die geht es auch jetzt überhaupt nicht mehr. Shader im Einsatz. Zur Erinnerung, im Phong-Beleuchtungsmodell haben wir einmal einen ambienten Term, einen diffusen Term und einen spiegelnden Term. Die bestehen einmal ein konstanter Term für Ambient, einmal der Winkel zwischen N und L, einmal der Winkel zwischen C und R. Hier wäre jetzt ein Pixel-Shader angegeben, der Quellcode des Pixel-Shaders, der die Phong-Beleuchtungsrechnung pro Pixel umsetzt. Ich gehe mal kurz so ein bisschen durch, damit ihr das einigermaßen seht. Also, die Light Direction lese ich aus einem Input.LightDirection raus. Das heißt, es gibt eine Structure-Variable namens Input und die hat einen Unterpunkt Light Direction. Das ist naheliegenderweise ein Ergebnis, das im Vertex-Shader berechnet wurde. Also der Vertex-Shader berechnet uns die Lichtrichtung. Das Ergebnis normalisiere ich, damit es die Länge 0,1 hat und damit Interpolationsfehler weg sind. Dann die normale lese ich auch aus dem Input aus, die wurde einfach durchgereicht, das ist ja ohnehin die vorhandene Vertex-Normale, wurde durchgereicht. Dann n.l ergibt sich aus Maximum 0,0 dot normal mit Light Direction. Also das Dot zwischen Normale und Licht, n.l, muss ich Maximum 0 setzen. Warum? Wenn das Ergebnis negativ wäre, dann würde das hässlich nachher aussehen. Und das Ergebnis kann durchaus negativ sein, weil wir wissen ja, der Cosinus zwischen zwei Vektoren kann auch durchaus größer als, also der Winkel kann größer als 90 Grad sein, ergo ist dann auch der Cosinus negativ. Dann haben wir als nächstes Reflection. Da benutzen wir die Reflect-Funktion, um an der normalen die Licht-Direction zu reflektieren. Dann haben wir die View-Direction, das ist der Winkel zur Kamera. Auch das wurde vorberechnet im Vertex-Shader. Das Ergebnis normalisieren wir. Dann dotten wir die beiden, das wäre der Beta-Winkel. Cosinus von Beta entspricht dem Dot von Reflection mit View-Direction. Auch das müssen wir wieder in den positiven Bereich bringen, indem wir ein Max 0 außenrum setzen. Und fertig sind n.l und r.v oder der Cosinus von Alpha und der Cosinus von Beta. So, dann haben wir eine Oberfläche, die hat eine Textur. Also lesen wir mal eine Texturfarbe aus. Text2D heißt Zugriff auf eine Textur namens Basemap. Texturkoordinate wurde vom Vertex Shader mitgegeben. Dann berechnen wir die drei Anteile der Function Beleuchtungsrechnung. Wir haben einmal Ambient, das wir mit der Base Color multiplizieren. Wir haben einen diffusen Farbwert, den wir mit der Intensität der diffusen Beleuchtung multiplizieren und das noch auf die Basisfarbe. Und die spiegelnde Beleuchtung, die wir mit einem Shininess-Wert potenzieren. Die wird ja drauf addiert. Wir haben in dem Fall jetzt ein nicht leitendes Material, also wird die Lichtfarbe reflektiert. Hier. Das Ganze addieren wir zusammen nach dem Superpositionsprinzip. Wir saturaten das, damit das in den Wertebereich zwischen 0 und 1 reinpasst und geben das aus. Fertig ist die Fondbeleuchtung im Pixel Shader. Das Einzige, was man jetzt noch braucht, ist der passende Vertex Shader, der die ganzen Werte berechnet. Die gehe ich aber jetzt hier an dieser Stelle nicht durch. Wie sieht das Ganze aus? Hier einige Bilder. Also oben das Nvidia Chameleon mit so einer schuppenartigen Textur. Und hier der Utah Teapot, aus irgendeinem Grund ist das in diesem Diamond Plate Muster, heißt das, zu sehen. Also man erkennt aber gut diese Beleuchtung, die pro Pixel ist und nicht mehr pro Vertex. Also nicht mehr diese Machbänder, nicht mehr diese komische Interpolation, sondern das ist ein richtig schöner, sauberer Verlauf von den Highlights. So, zweiter Einsatz, Haupteinsatz von Shadern wäre NPR. Auf Materialeffekten. NPR steht für Non-Photorealistic Rendering. Das bedeutet, man möchte so rendern, dass es nicht mehr so ähnlich aussieht wie ein Foto. Das ist ja eh prinzipiell schwierig, sondern Cartoon-ähnlich, zeichnungsähnlich. Hier sind so drei Beispiele. Das ist einmal so ein Falschfarbenbild, das ist hier einmal so ein Schraffurbild und das nennt man, die Technik dahinter nennt man Cell Shading. Das sind so ein bisschen wie handgezeichnete Cartoons, Simpsons und so, diese Richtung ist das. Statt der normalen Beleuchtungsrechnung fließen einfach andere oder zusätzliche Werte in die Farbberechnung ein. Das kann sein die Beleuchtungsintensität, das kann sein, dass man den Farbraum ändert, dass man die Kanten in den Bildern und der Objekte berücksichtigt, dass man sowas wie eine Schraffurtextur ausliest, weil das hier ist um Gottes Willen nicht irgendwie so handgezeichnet oder so, sondern man hat vorgefertigte Schraffurtexturen und wählt einfach nur die passende aus aufgrund der aktuellen Beleuchtung. In dem Fall habe ich 6 verschiedene Texturen von wenig schraffiert bis sehr viel schraffiert und ich sage dann einfach nur, es ist sehr hell, also nehme ich die wenig schraffiert, es ist sehr dunkel, also nehme ich die viel schraffierte. So, das ist alles, so entsteht so ein Bild. Ein kleines Beispiel zum Cell Shading. Ich muss an dieser Stelle darauf hinweisen, dass da oben ein Typo ist. Man schreibt Cell nur mit einem L. Das steht nämlich für Contour Enhanced Lines und da ist kein zweites L drin. Ein Beispiel sind Two-Tone Shader. Da wird zwischen zwei Farben interpoliert. Das wird häufig benutzt, wenn man die Kontur von einem Objekt erkennen möchte, weil es eben nicht nach außen hin dunkel wird, sondern in einen anderen Farbton übergeht. Also ich denke, es ist klar, dass hier die Objektkontur, dass die Struktur des Objektes deutlich, sehr deutlich wird durch diese beiden Farben. Klassischerweise nimmt man da eine warme und eine kalte Farbe. Als Kriterium für wie hell ist es, nimmt man den Lambert, also das heißt, wir berechnen hier einmal N.L vom Lambert, so wie das auf der Folien, zwei Folien davor war. Und dann würde ich zurückgeben die lineare Interpolation zwischen einer hellen und einer dunklen Farbe, also einer warmen und einer kalten Farbe und als Kriterium eben N.L. Je nachdem, zwischen 0 und 1 wird entweder die eine, die andere oder eine lineare Interpolation irgendwo dazwischen zurückgegeben. Sieht dann so aus. Ein Beispiel für Cell Shading basiert auf einer ähnlichen Idee, nämlich ich habe einmal einen hellen Farbton, ich habe einen dunklen Farbton. Jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass ich nicht so einen glatten Verlauf habe, sondern dass ich diese diskreten Abstufungen habe. Wie kriege ich diese Abstufungen hin? Mein Vorschlag wäre an dieser Stelle, wir multiplizieren das Ganze mit n, nehmen dann die untere Gaußklammer und teilen dann durch n. Ergebnis heißt das, wir haben sehr diskrete Abstufungen, je nachdem wie n ist, umso feiner wird es. In dem Fall ist es, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das Ergebnis ist dann gelerbt zwischen den beiden. Ich teile das hier wieder durch n, damit man das schön auswählen kann für die lineare Interpolation, damit ich wieder am Ende in dem Bereich 0 bis 1 drinne bin, den ich da brauche. Einsatz Nummer 3, das mit dem Function-Beleuchtungsmodell ist ja schön und gut, aber noch so ein bisschen nicht ganz realistisch. Warum ist es nicht ganz realistisch? Ich habe eine Oberfläche ist selten völlig plan, die ist selten völlig glatt. Als Beispiel sei jetzt hier eine Heightmap gezeigt, das ist ein Höhenbild von einer Steintextur. Und wie ist das an der Steintextur? Ist also auf so einer realen Oberfläche, die aus einzelnen Steinen besteht, ist da die normale immer gleich? Natürlich nicht. Die ändert sich an jedem Stein, das heißt die Oberfläche kippt von, sagen wir mal, links nach rechts, vorne nach hinten und so weiter. Das ist aber vom Modellierungsaufwand her sehr komplex, dass man das so nachbilden würde, diese komplett veränderte Normale, da müsste man ja die kompletten Steine ausmodellieren. Das kann man sich sparen mit folgender Vereinfachung. Wir benutzen sogenanntes Bump Mapping. Im Bump Mapping sagt man, Ich speichere einfach die Normale ab in eine Textur. Also die XYZ-Normale speichere ich in einer Farbtextur ab. Das passt relativ gut, weil eine Normale hat drei Dimensionen, ein Farbwert hat auch drei Dimensionen. Das heißt, man muss jetzt nur noch eine Zuordnung finden, um von einer Normalen, die aus dem Raum minus 1 bis 1 ist, in einem Farbwert, der zwischen 0 und 255 ist, zu kommen und kann das dann pixelweise oder texelweise für jeden einzelnen Texturelement abspeichern und in der Beleuchtungsrechnung dann entsprechend verwerten. Das Problem dabei ist so ein bisschen, dass die Silhouette bleibt. Also das heißt, der Rand wirkt natürlich, wenn man so flach in das Material reinschaut, wirkt natürlich immer noch glatt. Da können wir jetzt im ersten Moment nichts machen. Aber an sich, wenn wir von oben drauf schauen, sieht das schon ein bisschen besser aus. Das ist jetzt hier nochmal zu erkennen. Hier ist die Textur normal beleuchtet. Ich habe jetzt mal den spiegelnden Anteil nicht so völlig hochgedreht, sondern relativ moderat gemacht, sodass die Hauptänderung in der diffusen Beleuchtung ist. Hier wäre die Heatmap dazu angezeigt, hier die daraus berechnete Normal Map. Und das Ergebnis sieht dann nicht mehr so aus, sondern so aus. Und was hier ganz klar zu erkennen ist, sind die einzelnen Backsteine treten relativ deutlich hervor, dadurch, dass sie so an der Kante extreme Farbänderungen haben. Also hier nach unten hin wird es mal dunkler und mal heller. Dadurch sind die hervorgehoben und besser zu erkennen. Das ist Bump Mapping. In einer Erweiterung von Bump Mapping kann man auch noch die Silhouette korrigieren und dafür sorgen, dass so eine Art Parallax Mapping rein stattfindet. Nämlich, wenn ich flacher in das Objekt reinschaue, dass sich auch wirklich der Sichtstrahl entsprechend verändert. Also hier als Beispiel sieht man, wenn ich eine Oberfläche mit einer bestimmten Höhe habe, würde hier an dieser Stelle die Sichtstrahl eintreten und ich würde normalerweise bei dieser Texturkoordinate landen. Das ist aber falsch, weil ich habe ein Höhenprofil gegeben, dann kann ich das in das Material reinverfolgen und die korrekte Texturkoordinate finden. Das ist dann schon eine Erweiterung vom Bump Mapping, das nennt man Relief Mapping oder Parallax Occlusion Mapping. Hier mal zwei Screenshots aus den vorgefertigten Beispielen. Das gibt es als XNA-Programm im Netz. Danach könnt ihr suchen, also Relief Mapping oder Parallax Occlusion Mapping. Ich kann auch gerne einen Link in den Moodle-Kurs reinsetzen dazu. Beispiel Nummer 4 ist Displacement Mapping. Ich habe es schon mal vorhin ein wenig angesprochen. Das geht jetzt dieses Problem dieser Silhouette völlig anders an. Und zwar im Vertex Shader wird auf eine Textur zugegriffen, in der steht ein Höhenwert drin. Und der Vertex wird entsprechend seiner Normale entlang der Normale um den Höhenwert verschoben. Das heißt, ich habe hier in der Textur einen Höhenwert gespeichert, ich habe hier meine glatte Oberfläche, dann wende ich diese Skalierung an und ein verformtes Objekt entsteht. Problem dabei ist, dass das sehr unhandlich ist für einen Modellierer. Es ist ein bisschen schwierig zu kontrollieren, wie die exakten Objektkonturen sind. Clipping-Fehler werden sehr, sehr leicht provoziert und es ist deswegen nicht wirklich verbreitet. Auch wenn es in einzelnen, sehr kontrollierten Szenarien gut aussieht, ist es mehr so ein Gimmick, den man benutzen kann, aber eigentlich nicht wirklich eingesetzt wird in realen Spielen. Problem ist auch, es ist nur effektiv, wenn die Modelle ausreichend fein trianguliert sind. Wenn ich nur hier vorne und hier hinten einen Vertex habe, dann, naja, ich lese aus, sehe schwarz und keine Veränderung findet statt. Da, wo eigentlich eine Deformierung erforderlich wäre, hier in dem Bereich ist kein Vertex, den ich verschieben kann, also Pech gehabt. Um mal zu zeigen, wie das effektiver aussieht, man kann das mit dem Geometry Shader verbinden, dann hat man dieses Problem nicht, mit dass die Modelle fehlen. Man gibt ein grobes Modell an, etwa hier, und dann kann man dynamisch nachverfeinern. Also man gibt an, so und so häufig soll nachverfeinert werden, so und so viel Subdivisions möchte ich drauf ausführen lassen im Geometry Shader. Das Bild wird immer feiner und feiner, also die Oberfläche wird immer feiner und anhand einer Textur deformiert. Also das da oben hat als Ausgangspunkt zwei Dreiecke gehabt und ist, glaube ich, 16-fach Subdivision oder 32-fach Subdivision. Also irgendwas um den Dreh. Das ist ein Beispiel aus einem NVIDIA-SDK. Das kann man sich auch ziehen und anschauen. Ein weiterer, häufiger Einsatz sind Schatten. Ich hatte vorhin bereits erwähnt, dass im klassischen lokalen Beleuchtungsmodell Schatten einfach nicht berücksichtigt werden, einfach nicht drin sind. Es gibt verschiedene Ansätze, wie man Schatten dann noch so eben nachträglich reinbringen kann, reinarbeiten kann. Neben dem Stencil Volume Shadows oder auch nur Volume Shadows ist Shadow Mapping an sich das verbreitetste. Ich sehe gerade, hier ist ein bisschen verschoben, ist ungünstig. Im Shadow Mapping ist die Idee die, dass man die Szene zweimal rendert. Man rendert sie einmal aus Sicht des Lichtes und einmal aus Sicht der Kamera. Man speichert sich bei der Szene vom Licht aus Tiefeninformationen raus und sagt, was sieht genau das Objekt, also was sieht das Licht, welche Objekte sieht es, wie weit sind die entfernt vom Licht, und wenn ich die Szene danach normal rendere, von der Kamera rendere, schaue ich für jeden einzelnen Pixel, hey, wo würde das Licht den sehen, wie weit ist das, was das Licht sieht, vom Licht entfernt, und wie weit ist das, was ich sehe, vom Licht entfernt, ist das näher, was ich sehe, als das, was das Licht sieht. Dann ist es richtig, ist es weiter weg als das, was das Licht sieht, dann muss es im Schatten sein, weil das Licht etwas Näheres sieht. Und weil das so ein bisschen schwieriger Abstraktionsgrad ist, hier nochmal die ausführliche Variante. Wir haben eine normale Szene und einen bestimmten Oberflächenpunkt, den wir sehen. Wir haben die Szene vom Licht aus und die Tiefeninformation vom Licht aus. So, das sieht jetzt in der Situation so aus. Ich habe hier meinen Punkt, den ich sehe, als Kamera. Hier ein Punkt, den das Licht sieht, aber quasi das den Licht, den eigentlichen Kamerapunkt verdecken würde. Jetzt brauche ich nur einen Tiefenvergleich zu machen zwischen diesem Wert und diesem Wert vom Licht aus und kann so bestimmen, da ist Schatten oder da ist kein Schatten. Die Rückprojektion hier kann relativ einfach erfolgen, weil man weiß, die Abbildungseigenschaft des Lichts, also ich habe die Projektionsmatrix, ich kann auch die Umkehrung davon berechnen und kann deswegen einfach einen Punkt reingeben und sagen, welchen Abstand hätte das denn vom Licht, und kann das vergleichen mit eben diesem gespeicherten Wert. So werden Shadow Maps berechnet, das ist so das verbreitetste Verfahren, um Schatten in Realtime-Rendering zurzeit zu erzeugen. Hat ein paar ganz hässliche Artefakte, wenn man es schlecht einsetzt, insbesondere in großen Szenen, ist das sehr, sehr schwierig. Aber für kleine Szenen, wenn man genau weiß, so weit ist die Szene maximal entfernt im Z und so nah ist das kleinste Objekt am Licht, also wenn ich dieses Volumen vom Licht möglichst nah um die Szene finden kann, liefert es sehr gute Ergebnisse. Die folgenden Beispiele zum Thema Shader sind sogenannte Post-Process-Filter. Die basieren darauf, dass ich das Bild in eine Textur rendere und dann mit dieser Textur noch was Zusätzliches mache. Also so ein bisschen wie das mit dem Schatten schon war, aber hier geht es jetzt wirklich mehr um das Verfremden von den Bildern für sogenannte cinematische Effekte. Beispiel Nummer 1, bekanntestes Ding, ist Motion Blur. Man rendert mehrere nacheinander aufeinander folgende Frames in einzelne Bilder und vermischt diese dann. So soll so ein Geschwindigkeitseindruck erzeugt werden. Also hier bei dem Helikopter-Rotorblättern aus dem Crisis ist das sehr gut zu erkennen. Die sind nur noch sehr unscharf vorhanden und das suggeriert ja so eine Geschwindigkeit, wenn das nur noch so verwischt ist. Durch diesen Ansatz, wir rendern mehrere aufeinanderfolgende Frames in der Textur und vermischen die, wird genau das Gewünschte erreicht. Nämlich statische Objekte fallen aufeinander, erscheinen deswegen solide. Wenn die immer in der gleichen Position sind, sind die einfach ganz fix da. Wenn ich ein bewegtes Objekt habe, dann wird das so unscharf dargestellt. Das heißt, ich habe mal da ein schwarzes Teil von dem, also jetzt ein Beispiel des Rotorblatts. Hier ist ein bisschen schwarz, bisschen schwarz, bisschen schwarz, also wird es nur so ein Brei. Hier überlagern die sich schon mehr, ne? Die sind ja näher an dem Drehort. Und hier unten drunter ist es nicht nur relativ unbeleuchtet, sondern da ist halt einfach ein Stück Helikopter, das immer übereinander kommt und deswegen ist es da schlicht und ergreifend dunkel. Andere Beispiele sind hier im Spiel Dead or Alive 4 ist das benutzt, um so einen Effekt zu erzwingen, oder auch in Rennspielen ist das sehr, sehr beliebt und sehr häufig eingesetzt. Project Gotham Racing 3 hat das auch. Man erkennt, die Kamera hat einen konstanten Abstand vom Auto von vorne, ergo ist das Auto immer maximal scharf, während die Szenerie außenrum so verwischt ist, weil die bewegt sich natürlich umso stärker. Hier oben ist das Beispiel in einem kleinen Standalone zu sehen, ein kleines Standalone-Beispiel. Ich habe einen Elefanten, der sich langsam um die Z-Achse dreht. Man kann das an den Ohren so ein bisschen erkennen, wie das Ding sich dreht. Hier sind jetzt alle 5 Frames, ja, sind 5, übereinander gelegt, jeweils mit einem Alpha-Wert von 0,2, weil 1 durch 5 0,2 sind. Dadurch vermischen die sich zu jeweils gleichen Anteilen und das Ergebnis ist wie folgt. Man sieht hier beim Schwanz, da ändert sich, da ist es so ein bisschen unscharf. Hier bei den Ohren kann man es sehr stark erkennen, weil die relativ weit vom Rotationszentrum entfernt sind. Das ist nämlich genau in der Mitte. Und hier, da wo es auf allen Bildern gleichfarbig ist, da hat sich am wenigsten getan. Natürlich ist ja immer dieselbe Farbe, die fünfmal drauf addiert wird, jeweils mit dem Anteil von 0,2. Zweites bekanntes Beispiel ist die Tiefenunschärfe, die auch in vielen Spielen immer mehr eingesetzt wird. Das ist so ein Kameraeffekt. Man hat eine Schärfeebene. Ich habe eine bestimmte Ebene scharf gestellt in meiner Kamera. Und je weiter etwas von dieser Schärfenebene entfernt ist, umso unschärfer wird es. Also jeder, der mal mit einer Spiegelreflex gearbeitet hat oder durchgeschaut hat, wird das sicherlich kennen. Also, wie funktioniert das jetzt in Shadern? Man rendert die Szene wieder mehrfach, einmal normal, einmal die Tiefeninformationen raus. Man zeichnet diese normale Szene ein bisschen weich und man schaut dann anhand der Tiefeninformationen, wie weit ein Pixel vom eigentlichen Schärfezentrum entfernt ist und greift dementsprechend entweder auf die normale Textur oder auf die weich gezeichnete Textur. Das Ergebnis ist so ein feiner Übergang zwischen scharf und unscharfem Bild. Objekte auf der Ebene des Betrachtungszentrums sind scharf, weil da habe ich das aus Originalbild genommen. Und je weiter die Objekte von der Ebene entfernt sind, desto unschärfer erscheinen sie, weil da habe ich nämlich die weich gezeichnete Textur genommen. Wo das eingesetzt wird, ist zum Beispiel Call of Duty 4. Da ist es relativ extrem bekannt geworden oder zumindest sehr deutlich eingesetzt worden. Und man sieht, man schaut hier hin, wo der rote Punkt drauf zeigt und alles da vorne ist unscharf. Auch das hier nochmal ein bisschen im Detail vorgestellt. Oben ist die normale Szene, hier ist eine verkleinerte Szene. Dadurch, dass sie verkleinert ist, ist sie natürlich weich gezeichnet. Hier ist das Tiefenbild. Jetzt, wenn ich als Betrachtungszentrum hier den Teapot auswähle, der etwa die Tiefe 0,5 hat, dann kann ich sagen, hier ist 0,75, also wird es ein bisschen unscharf. Hier ist 0,25, das ist auch so ein bisschen unscharf und der Hintergrund ist weiß, also total unscharf. So, und das sieht man hier auch auf dem Bild. Da ist in etwa das Schärfezentrum und hier nach vorne sieht man deutlich, dass es schon unscharf ist. Weitere GPU-gestützte Techniken sind zum Beispiel Skinning, kann man auf der GPU durchführen. Das bedeutet die Verschiebung von Oberflächenvertices im Vertex-Shader. Das ist, wenn ich eine Animation habe, wie zum Beispiel am Ellbogen, dann verschiebt sich die Haut auf dem Ellbogen entsprechend, je nachdem, wie ich ihn anwinkel. Und das wird imitiert durch sogenanntes Skinning. Also Oberflächenvertices werden da verschoben. Das kann man komplett im Vertex-Shader ausführen. Partikeleffekte werden im Geometry-Shader berechnet. Kinematik kann man auch auf der GPU machen, mit Hilfe von Bone-Animations, die man dann einfach weiter fortsetzt. Das heißt, ich würde eine Matrix mitgeben für die Bone-Animation und könnte das dann entsprechend auf die Objekte ausführen. Und ein sehr populäres Beispiel, wo Shader unabdingbar sind, sind Deferred Shading. Das ist, die Beleuchtung wird ausgelagert in einem Post-Prozess. Ich berechne nur für Beleuchtung wichtige Werte im eigentlichen Rendering und habe dann nachhinein einen Post-Prozess und beleuchte darauf. Der Vorteil ist, man kann sehr, sehr viele Lichter einsetzen. Wen das interessiert, wird eingesetzt bei sehr, sehr vielen aktuellen Spielen und wir wollen das, glaube ich, auch wieder im Praktikum, das wahrscheinlich im nächsten Semester stattfindet, auch durchführen. Also letztes Jahr haben wir das gemacht. So, weitere Einsätze von GPUs, now for something completely different. Punkt Nummer 1 wäre Bildbearbeitung. Ich habe das schon so ein bisschen angesprochen. Man hat jetzt reine Post-Process-Operationen. Das heißt, ich rendere ein Quadrat, das genauso groß ist, projiziert genauso groß ist wie mein Viewport, wie das originale Bild und habe ein Originalbild, das ich filtern möchte. So richtig wie bei, sagen wir mal, Photoshop, GIMP oder sonstige Bildbearbeitungsprogramme, so ein richtiger Bildfilter. Dann kann ich durch diese 1:1 Abbildung, dass jeder originale Texel des Bildes wieder ein neuer Pixel wird, kann ich das Bild 1:1 verarbeiten. Ich kann im Pixel Shader auf die Textur zugreifen und kann exakt für jeden Pixel des originalen Bildes ein Programm angeben. Da kann man verschiedene Filter relativ einfach umsetzen. Also Beispiel 1 ist hier ein Weichzeichner, der immer intensiver wird, je weiter man nach rechts geht. Es gibt auch einen Kantenfilter, den man sehr schnell auf einer GPU realisieren kann, das filtert extremst schnell. Hier ist ein HDR-Effekt, das heißt High Dynamic Range Lighting, also mehrere Helligkeitsstufen, die mit einem normalen Bild nicht darstellbar sind, werden in so einem Bild künstlich dargestellt. Andere Beispiele sind Helligkeit- oder Kontrastfilter oder auch Farbersetzungsfilter, die man mit so einem einfachen Shader erzeugen kann. Als Beispiel sei gesagt, wir haben einen Helligkeitsfilter auf einer 3000 auf 2000 Pixel großen Textur mit 1200 Frames durchgeführt. Das war nur Helligkeit regeln von dem Ding, aber das ist trotzdem jenseits von dem, was Photoshop normal kann oder auch der GIMP kann. Es gibt Bestrebungen, dass aktuelle Photoshop auch die GPU für so Bildfilter einsetzt oder auch im GIMP gibt es ein Modul geplant, aber so richtig funktionieren die noch nicht. Dennoch, die Hersteller von den Softwareprodukten haben erkannt, dass es da ein gewisses Potenzial gibt, das man ausnutzen kann. Ein weiterer häufiger Einsatz von GPUs ist das sogenannte GPGPU. Das erste GP steht für General Purpose. Das bedeutet grundsätzlicher Einsatz oder allgemeiner Einsatz. GPUs sind an sich sehr, sehr mächtige und schnelle, vor allen Dingen sehr schnelle, parallele Vector-Stream-Processors. Also, Vektorprozessoren sind es, weil sie Vektordaten verarbeiten. Nicht einen einzelnen Int-Wert, sondern einen Vierer-Vektor komplett verarbeiten, also einen Farbwert. Das wird mit einer Operation, wird das Ding komplett verarbeitet. Dann ist ein Stream-Prozessor, heißt, ein Datenstrom wird komplett gelesen und verarbeitet. Es ist parallel. Naja, ich hatte schon mehrfach gesagt, dass die Einheiten alle parallel arbeiten. Im GPGPU ist jetzt die Idee die, dass man diese Prozessorkraft, diese Berechnungskraft nutzt, um völlig andere Probleme zu lösen als grafische Probleme. Beispiel: Virus Signature Matching, AES-Verschlüsselung, Physiksimulation oder auch Random Number Generation. Das alles ist deutlich, deutlich schneller, als wenn es auf der CPU berechnet wird. Beziehungsweise sind so Ressourcen der CPU frei für eben diese andere Anwendung. Ein Problem dabei ist, dass Daten ungleich Daten sind. Das heißt, Input-Daten für Shader sind Vertices, Farben, Texturen und Vektoren. Die Input-Daten für ein Virus Signature Matching fällt aber definitiv nicht in diesen Bereich da rein. Das heißt, man muss sich eine Konvertierung der Datenmenge, eine Transformation der Datenmenge überlegen. Dann gibt es als zweites Problem, sei noch genannt, dass es Zugriffsrestriktionen gibt aufgrund der GPU-Struktur. Soll heißen, Datenaustauschen von einem Core zum anderen Core ist nicht möglich. Genau das sind solche Restriktionen, die man normalerweise auf der CPU halt nicht hat. Es gibt da verschiedene Ansätze, wie man das allgemeiner zugreifbar macht. Als Beispiel sei CUDA genannt. Physics kennt man mittlerweile auch. In CUDA, das ist eine Bibliothek, die stellt die GPU-Rechenkraft zur Verfügung, ohne dass man diese Transformation durchführen muss. Man muss jetzt nicht Shader angeben und irgendwie Daten in eine Textur reinladen, die dann Folgendes symbolisieren, sondern man sagt einfach, hier ist ein Memory-Block, hier ist ein Filter, hier ist ein Kernel, ein Filterkern. Wende den auf den Memory-Block an und gut ist. Das heißt, damit kann man das schon allgemeiner und handhabbarer machen. Als Beispiele hierzu, und dann sind wir auch fertig mit den Folien, würde ich sagen, einmal das bekannte Apfel-Männchen kann als XNA-Shader sehr einfach umgesetzt werden. In der Mandelbrotmenge oder auch dem Apfel-Männchen geht es darum, dass man eine bestimmte Berechnungsformel auswertet, wie viele Iterationen die hat. Und je nach Iterationsstufe gibt man eine andere Farbe. Das kann man direkt im Pixel-Shader machen und das Ergebnisbild sieht dann so zum Beispiel aus. Zweites Beispiel ist die Faltung von Stoffen. Die Berechnung der Faltung eines Stoffnetzwerkes kann auf die GPU ausgelagert werden. Das heißt, ich habe so ein Tischtuch und lasse das dann langsam auf eine Oberfläche drauf fallen, in dem Fall diesen runden Tisch. Hier sieht man, wie feingliedrig das Tischtuchnetz ist. Das hat mehrere Vorteile, dass man das auf der GPU macht. Zum einen, das ist ziemlich aufwendig, das schluckt Ressourcen auf der CPU. Zum anderen, wenn ich an jedem Vertex-Datum diese Physikberechnung mache, wo er nachher hinfällt, dann sind die Daten, wo die Vertices sind, schon auf der GPU. Das heißt, wenn ich das dann direkt nach rendere, brauche ich die Daten nicht mehr auf die GPU zu bringen. Also ich lade die Daten von dem Mesh, von diesem Stoffnetz, einmal auf die GPU, führe dann die Physik aus und habe direkt die Daten vor Ort und kann das Mesh auch rendern. Also
Normalerweise müsste man das auf der CPU berechnen, zur GPU schicken, dort rendern, dann weiter auf der CPU rechnen, wieder hinschicken und in jedem Frame müsste man diesen Buffer auf der GPU aktualisieren. Das dauert sehr lange, das ist unnötig mit so einem Verfahren, wenn man das direkt komplett auf der GPU macht. Das spart wertvolle Zeit und wertvolle Ressourcen. So, weitere Beispiele kann ich jetzt leider nicht mehr zeigen. Wir haben 14:45. Der komplette Foliensatz ist bereits im Moodle-Kurs. Schaut ihn euch an, wenn ihr wollt. Ansonsten sehen wir uns jetzt gleich in der Übung wieder. Vielen Dank.